Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Manchmal ist es so, dass vor der NHL Trade Deadline ziemlich viele Namen gehandelt werden. Die Trade Boards stehen voll und der oder die Spieler sollen irgendwie das Team, den Verein wechseln. Und letzten Endes ist es dann so, wenn am Ende dann die Trade Deadline vorbei ist, dann haben plötzlich nicht so viele Spieler den Verein oder das Team gewechselt, wie das vorher angekündigt war. Ich glaube, in diesem Jahr sehen wir eine Trade Deadline, wo relativ viele Spieler, die dort auf diesen Tradeboards standen, das Team wechseln werden. Denn aktuell befinde ich mich knapp 24 Stunden vor der Trade Deadline selbst und es gab schon jede Menge Deals. Es sind schon die allermeisten der Top-Spieler, die dort auf diesen Tradeboards standen, gewechselt und haben einen neuen Verein. Und das ist für mich schon bemerkenswert, wie früh und in welcher Frequenz dann auch die Trades dort losgegangen sind. Ich versuche das Ganze ein bisschen aufzuarbeiten und durch die Deals durchzugehen. Versuche auch dort eben zu jedem Deal, zu den beteiligten Teams dann immer was zu sagen. Ich hoffe, dass ich da relativ breit gefächert auch euch einen Eindruck geben kann, auch von meinen Meinungen dann dazu, meine Einschätzung. Und ja, damit würde ich sagen, steigen wir mal ein und wir steigen ein mit einem Deal, der hier auf, ich habe jetzt von Sportsnet den Trade Tracker auf, der am 5. März, das war vor zwei Tagen, am Dienstag gemeldet wurde um ja, knapp 20 nach 6 Eastern Time. Und zwar das Tauschgeschäft zwischen den Vegas Golden Knights und den Washington Capitals. Anthony Mantha, der geht von Washington nach Nevada und dafür erhalten die Washington Capitals einen Zweitrundenpick 2024, einen Viertrundenpick 2026 und sie behalten 50% des Gehaltes von Anthony Mantha. Das ist ein Deal, der bei Vegas erstmal möglich ist, weil sie Salary Cap Space haben durch die Verletzung von Mark Stone. Was heißt das Ganze? Mark Stone ist im Moment verletzt und steht auf Long-Term Injury Reserve. Und ja, wer von euch sich ein bisschen auskennt mit der NHL, der weiß, dass Long-Term Injury Reserve bedeutet, wenn dort ein Spieler draufsteht, dann hat das Team die Möglichkeit, diesen Salary Cap Space zu nutzen, um sich dafür andere Spieler zu holen. Und im konkreten Fall von Mark Stone sind das schlanke 9,5 Millionen Dollar. Das heißt, diese 9,5 Millionen Dollar standen den Vegas Golden Knights wieder zur Verfügung. Und damit konnte dann der General Manager Kelly McCrimmon losziehen und sagen, okay, wir können uns Spieler holen, die dort reinpassen vom Gehalt her. Also das einmal ein bisschen zur Erläuterung, warum denn die Vegas Golden Knights das Geld zur Verfügung hatten. Ja, erstmal vielleicht aus Sicht der Washington Capitals. Anthony Mantha ist ein Spieler, den sie sich geholt hatten, der mit, glaube ich, viel Vorschusslorbeeren kam nach Washington, der aber nie so richtig dort angekommen ist. Man hat sich von ihm sicherlich wesentlich mehr erhofft. Er ist knapp 2 Meter groß, über 105 Kilo schwer. Ein Spieler, der ja bei den Detroit Red Wings schon ein bisschen angedeutet hatte, speziell 18-19 mit 25 Toren, dass er jemand sein kann, der vielleicht dann auch auf die 30 Tore geht, der vielleicht ein richtiger so Power-Forward wird, der ein guter Flügelstürmer ist und eben Teams weiterhelfen kann. Aber das ist ihm nie wirklich gelungen in seiner Zeit in Washington. Er hat dort einfach nicht das gezeigt, was man sich von ihm erhofft hat. Ich gebe mal ein Beispiel, die Playoff-Statistik. 11 Spiele, 0 Tore, 6 Vorlagen. Das ist sicherlich nicht das, was Washington sich vorgestellt hat, als sie ihn dann 2021 von den Detroit Red Wings geholt haben. Vielleicht war aber auch dieser Trade damals schon so ein bisschen sinnbildlich. Die Detroit Red Wings haben ja mit ihm einen Vertrag unterschrieben und haben ihn dann aber abgegeben zu den Washington Capitals. Das ist vielleicht auch ein kleines Alarmzeichen für ein anderes Team. Er hat in dieser Saison, muss man sagen, besser gespielt, hat 20 Tore in 56 Partien. Wenn er das halten würde für den Rest der Saison, dann könnte er da neue Bestmarken aufstellen, sowohl was die Tore betrifft, als auch was die Punkte betrifft. Und das ist natürlich schon mal etwas, was für Vegas dann ganz gut sein wird. Insgesamt der Gegenwert, ein Zweitrunden-Pick, ein Viertrunden-Pick ist okay, ist jetzt vielleicht sogar für mich ein Stück weit enttäuschend aus Sicht von Washington, aber sie haben eben jetzt einfach eine Baustelle geklärt und dafür zwei Draft-Picks bekommen. Klar, sie bezahlen jetzt auch bis Ende des Jahres 50% des Gehaltes, aber ja, ich glaube, das ist okay vom Wert her. Was man auch sagen muss, der Markt hatte relativ viele Flügelstürmer oder hat auch noch immer relativ viele Flügelstürmer. Das heißt also, Teams, die diese Art von Spielern abgeben, haben dann natürlich ein Problem, weil eben ja, die anderen Teams nicht so viel dafür bezahlen, sondern sagen, okay, komm, wenn du mir deinen Spieler nicht geben willst, dann ziehen wir mal ein Team weiter. Für die Vegas Golden Knights ist Anthony Mantha ein richtig guter Deal, ein richtig passender Spieler auch. Einer, den sie einsetzen können, ich sag jetzt mal, in der zweiten oder dritten Reihe, also Middle Six, nicht jemand unbedingt für die Top-Reihe, aber wenn man dann eben schon schaut, jetzt im Moment im Depth-Chart, steht hier drauf in der zweiten Reihe William Karlsson als Center, dazu Mantha und Chandler Stevenson. Das ist, wenn man jetzt auch schaut, was die an Toren haben, 14, 22, 20, das ist für eine zweite Reihe vollkommen in Ordnung. Also da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Er hat in Vegas den Luxus, Anthony Mantha, dass er, wenn sie denn gesund sind, drei gute Center hat mit Eichel, mit Nicholas Roy und William Karlsson. Und ja, dementsprechend glaube ich schon, dass er da, auch wenn er dann vielleicht mal in die dritte Reihe rückt, immer gute Partner hat, immer gut dort auch gefüttert werden kann. Und ja, wie gesagt, er ist halt groß, er ist jemand, den sie einsetzen können, dann auch vielleicht im Powerplay, aber er hatte auch richtig gute Werte bei 5 gegen 5 dieses Jahr, hat viele seiner Tore bei 5 gegen 5 gemacht, ich glaube 17 von den 20, also war nicht so abhängig vom Powerplay, was ja auch immer so ein bisschen dann vielleicht irreführend ist, wenn ein Spieler sehr viele Powerplay-Tore macht. Also ich denke, der passt da gut rein. Aus Sicht von Vegas, die haben überhaupt nicht viel dafür bezahlt. Ich meine, Zweit- und Viertrunden-Pick, das juckt die nicht wirklich. Also dementsprechend ein guter Deal für Vegas, für Washington vielleicht eher ein bisschen enttäuschend, aber ich glaube, der Markt gab da nicht so viel her. Ziehen wir weiter. Die Florida Panthers, die haben gestern am Mittwoch ein Tauschgeschäft gemacht und die haben sich von den Ottawa Senators Wladimir Tarasenko geholt. Und die Ottawa Senators, die behalten auch 50% des Gehaltes von Tarasenko und die bekommen dafür einen Viertrunden-Pick, Conditional Viertrunden-Pick 2024. Oh, da muss man einmal kurz reingucken, was da die Conditions sind. Ich will mal kurz hier einmal nachlesen. Die Conditions sind... Ah, okay, der Viertrunden-Pick 2024 wird ein Drittrundenpick 2026, falls die Florida Panthers den Stanley Cup gewinnen sollten. Okay, also Ottawa bekommt einen Viertrundenpick, einen Drittrundenpick und könnte, wenn der Deal durchgeht, vielleicht sogar zwei Viertrundenpicks am Ende bekommen. Und die Ottawa Senators behalten 50% des Gehaltes von Wladimir Tarasenko. Und ja, der Spieler Wladimir Tarasenko ist auch wieder etwas, wo man sagen muss, das ist ähnlich wie bei Vegas und Anthony Mantha, passt voll rein in das Team, ist jemand, der das Team sehr, sehr gut ergänzt, wenn man sich dann auch die Zahlen anguckt von den Spielern. Ich schwenke mal einmal hier kurz rüber auf die Florida Panthers. Wo haben wir sie? So, Teams. Zack, Florida Panthers. Bei den Panthers ist es so, dass sie zwar sehr, sehr gut dastehen, dass ihnen aber so ein bisschen auch die Torgefahr fehlt. Und wenn man sich anschaut, sie haben mal drei Spieler, die haben richtig Tore gemacht. Also Sam Reinhardt, 45 Tore. Carter Verhaeghe 30 und Matthew Tkachuk 21 und danach haben alle 15 oder weniger Tore und ich glaube, dass sie eben da nochmal so ein bisschen mehr auch Offensive haben wollen. Aktuell steht er hier in der ersten Reihe mit Barkov, mit Reinhardt zusammen und dann eben Wladimir Tarasenko. Das passt gut rein. Er ist ein Spieler, der weiß, wofür er da ist. Ist eben ein klassischer Sniper, ein Torjäger, aber eben auch jemand, der jetzt auch nicht komplett klein ist, sondern eben auch ein bisschen Masse hat. Ist nicht riesig groß, aber einfach, wenn man sich anschaut, passt gut rein, auch in die Stürmer, die eben sonst bei den Florida Panthers sind. Ja, und für den Preis, den sie da bezahlen, also da braucht man gar nicht groß drüber nachdenken. Das ist schon ein richtig guter Deal für die Florida Panthers. Nicht viel abgegeben, auch vom Gehalt her, wenn man jetzt anschaut, Tarasenko, 2,5 Millionen sind das jetzt, die da auf dem Zettel stehen, weil er eben dann auch entsprechend die 50% noch von Ottawa bekommt. Und auch bei Twitter habt ihr ja dann auch euch so ein bisschen gewundert, warum denn Ottawa so ein wenig Gegenwert bekommen hat. Naja, es war wohl offensichtlich so, dass Wladimir Tarasenko gesagt hat, so ähnlich wie das Claude Giroux vor ein paar Jahren gemacht hat, also passt auf, ich habe eine No-Movement-Clause, ich würde gerne nach Florida getauscht werden, mach doch mal. Und dann ist es natürlich so, dass die Florida Panthers in Person von Bill Zito nicht sagen werden, ja klar, also hier hast du einen Erstrundenpick, hier hast du alles Mögliche, sondern dann wird eben ausgehandelt, was möglich ist, was vielleicht noch so, sage ich mal, den Schein wahrt aus Sicht der Ottawa Senators. Und das ist in dem Fall dann passiert, sicherlich ein bisschen enttäuschend. Auf der anderen Seite auch da, naja, du hast halt 2 Picks bekommen. Es ist so. Also ich glaube, Ottawa waren da mehr die Hände gebunden, als dass sie da an der Stelle dann großartig irgendwie mehr raushandeln konnten. Weiter geht's. Das nächste ist ein Three-Team-Trade gewesen. Und der fand statt zwischen den Anaheim Ducks, den Edmonton Oilers und die Tampa Bay Lightning. Die waren auch noch mit beteiligt. Also erstmal die Anaheim Ducks. Die Anaheim Ducks behalten 50% des Gehaltes von Adam Henrique und behalten 50% des Gehaltes von Sam Carrick. Die Tampa Bay Lightning, die behalten 25% des Gehaltes von Adam Henrique und bekommen einen Viertrunden-Pick. Und die Edmonton Oilers, die geben eben jeden Viertrunden-Pick nach Tampa Bay. Die geben einen Erstrunden-Pick zu den Anaheim Ducks und die geben einen Conditional Fifth-Round-Pick, da gucke ich jetzt nicht nach, was der Conditional-Pick ist, zu den Anaheim Ducks. Und dafür bekommen die Edmonton Oilers Adam Henrique, Sam Carrick, einen 7. Runden-Pick und die Rechte an Ty Taylor, Reserve Goaltender. Ja, also, der Deal ist ein Deal für die Edmonton Oilers, der ihnen richtig Tiefe bringt und der auch gut passt. Und gestern gab es ja auch schon von euch kurz bei Twitter so ein bisschen die Kritik, dass ich Deals der Edmonton Oilers schlecht reden würde. Ich weiß nicht, bei welchem anderen das war, wenn ihr die Geschichte mit Corey Perry da meint. Da stehe ich auch zu, hat aber mehr was mit der Person Corey Perry zu tun, als dass er sportlich da reinpasst. Und ich meine mich auch daran zu erinnern, dass ich gesagt habe, sportlich ist das kein großes Risiko für die Edmonton Oilers und da hilft ihnen Corey Perry auch weiter. Aber das soll nicht das Thema sein. Adam Henrique und Sam Carrick sind beide Spieler, die Center spielen können, die aber auch in dem Fall vor allem auch von Henrique Flügel spielen können, aber auch Sam Carrick hat schon mal Flügel gespielt und das ist eine Position, wo die Edmonton Oilers Bedarf hatten. Natürlich nicht, das wisst ihr auch, normalerweise in den ersten beiden Top-Reihen, weil sie da mit Connor McDavid und Leon Dreiseitel vielleicht das beste 1-2-Duo auf der Center-Position haben, was es in der NHL gibt. Aber in der dritten Reihe und in der vierten Reihe, da ist es durchaus so, dass sie da Bedarf hatten. Ryan McLeod ist jemand, der da jetzt zum Beispiel die Center-Position in der dritten Reihe bekleidet. Da ist es, glaube ich, eher so, dass man den vielleicht dann auch als Flügelstürmer einsetzen möchte, dass man da eben von weg möchte. Und da wäre zum Beispiel Adam Henrique jemand, der helfen kann. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie Henrique vielleicht auch in die zweite Reihe hochziehen, dass sie da eben dann versuchen, etwas anders auch die Reihen dann zu gestalten. Und egal jetzt, wo sie am Ende spielen, wichtig ist vor allem, dass sie 2 Akteure haben, die sie flexibel einsetzen können und die auch in vielen, vielen Situationen spielen können. Beide sind Spieler, die extrem viel Zeit in Unterzahl auf dem Eis stehen, was auch daran lag, dass die Anaheim Ducks relativ viele Strafen auch bekommen. Aber es ist eben auch so, dass die beiden da auch Spezialisten sind. Und Carrick ist ein, sage ich mal, Spieler, den hast du gerne in deinem eigenen Team. Der ist eklig zu spielen und dementsprechend mögen ihn die Gegner nicht. Und er ist auch jemand, beide mit 31 und mit 33 bei Henrik. Sie sind erfahren. Henrik war ja auch mal im Stanley Cup Finale. Das ist schon lange her, 2012 mit den New Jersey Devils. Aber er hat zumindest da Playoff-Erfahrung, ist lange her, aber er weiß, wie es funktioniert. Und auch da wieder mit 33 weiß er auch, er wird nicht allzu häufig noch die Chance bekommen, einen tiefen Playoff-Run zu haben. Hat ja die letzten Jahre eben mit Anaheim nicht in den Playoffs gespielt. Also auch da muss man sagen, der Deal, die Spieler machen Sinn, der Preis ist, ja, ich glaube, insgesamt auch in Ordnung. Auch da könnte man jetzt natürlich drüber nachdenken und sagen, naja, musste das denn jetzt ein Erstrundenpick sein? Musste man da sagen, dass die Edmonton Oilers da eben entsprechend ja, einen Erstrundenpick abgeben? Aber es ist nun mal so, dass die Anaheim Ducks das haben wollten und ich glaube, im Paket auch dann mit der Salary Retention macht das Ganze dann auch durchaus Sinn. Das bedeutet natürlich dann auch wieder, dass sie relativ wenig auch für die beiden Spieler ausgeben. Wenn ich die Zahlen hier jetzt grob zusammenrechne, sind es 1,9 Millionen knapp für die beiden Spieler. Also das ist ja dann auch nicht unbedingt so viel und es ermöglicht den Oilers ja auch noch was zu machen. Also auch da muss man abwarten, ob das jetzt der große Deal war. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Dementsprechend ja, kann man da, glaube ich, aus Sicht der Edmonton Oilers auch zufrieden sein. Dann schauen wir auf die Anaheim Ducks. Ich würde sagen, Erstrundenpick perfekt mit reingehauen. Fünftrundenpick, der wird, jetzt haben wir die Condition, der wird zum Viertrundenpick, falls Edmonton den Stanley Cup gewinnt. Okay, auch da wieder, der Erstrundenpick ist richtig gut, glaube ich, für die beiden Spieler. Viertrundenpick oder Fünftrundenpick ist auch in Ordnung. Ja, und aus Sicht von Tampa Bay haben sie den Viertrundenpick mitgenommen, dafür, dass sie eben ein bisschen Gehalt da unterm Salary Cap haben. Jo, ist auch in Ordnung. Deutet aber vielleicht auch so ein bisschen darauf hin, dass Tampa Bay nicht allzu viel machen wird zur Trade-Deadline. Weiß ich nicht, ob sie die in Viertrundern dann noch mit flippen werden und irgendwem anders geben. Ist möglich, aber ja, ist glaube ich dann eben entsprechend. Ach so, guck mal, ha, das ist auch lustig. Der vierten, lese ich gerade hier, der Viertrunden-Pick, den die Lightning haben, ist eigentlich für 24. Falls aber die Condition bei dem Viertrunden, bei dem Fünftrunden-Pick von Anaheim zieht, dann wird das ja ein Viertrunden-Pick. Dann ist der Viertrunden-Pick von Tampa Bay ein Viertrunden-Pick von 2026. Na gut, also das ist eher so für Nerds, die da eben wissen wollen, ja, was das entsprechend dann für eine Trade-Condition ist. So, dann schauen wir mal wieder zurück auf meine Liste und wir machen weiter mit dem nächsten Trade. Und der nächste Trade, das ist ein Tauschgeschäft zwischen Colorado und Philadelphia. Die Avs geben einen Erstrunden-Pick ab und zwar den von 2025 und Ryan Johansson geben sie ab, der ja erst im Sommer aus Nashville nach Colorado gekommen ist. Ja, machen wir es kurz. Es hat einfach nicht gepasst. Das liegt nicht unbedingt an Ryan Johansson, sondern das lag halt einfach auch an der Situation, dass er nicht richtig dann reingepasst hat. Klar, sportlich ist er nicht so gut gewesen, wie die Avs das haben wollten. Er war wohl ein guter Teammate. Er war wohl jemand, der auch sehr, sehr professionell sich verhalten hat. Aber 13 Tore, 23 Punkte in 63 Spielen, das ist zu wenig für einen Center der zweiten Reihe. Die Avs haben seit dem Abgang von Nazem Kadri 2022 das Problem, dass diese Center-Position 2C nicht gut besetzt ist. Da hatten sie letztes Jahr Evan Rodriguez, da hatten sie Alex Newhook ausprobiert. Das hat nicht funktioniert. In diesem Jahr eben dann Johansson, mittlerweile spielen der andere. Johansson war zwischendurch in der vierten Reihe. Es hat nicht funktioniert, er wurde abgegeben. Die Flyers bekommen einen Erstrundenpick und Johansson, den haben sie direkt in die AHL gewaved sozusagen und er wurde auch nicht gepickt im Waiver Draft, also der spielt im Moment AHL, vielleicht tauschen sie ihn demnächst noch, aber im Moment nicht. Zur Colorado Avalanche wechselt Sean Walker und ein Fünftrunden-Pick 2026. So, und das hat dann gleich mal so ein bisschen aufhorchen lassen, Moment mal, Ryan Johansson ist ja ein Center und die Fs suchen einen Center, 2C. Warum holen sie sich mit Sean Walker einen Verteidiger? Und da konnte man schon ahnen, dass dieser Deal einen anderen Deal vorbereitet. Und dem war dann auch so. Aber bevor wir auf den anderen Deal gehen, will ich kurz was zu Sean Walker sagen. Der ist ein Offensive Defenseman, würde ich sagen. Ist jemand, der in dieser Saison bei Philly sehr gut gespielt hat, der dort auch sehr gute Werte hat. Ich will mal einmal kurz auf seine Statistiken schauen. Er ist jemand, der sehr schnell ist, der sich auch gerne mit einschaltet in die Offensive. Also genau der Typ Verteidiger, den Colorado mag. Er hat 22 Punkte in 63 Spielen. Also es sind übrigens quasi fast die Punkte, die Ryan Johansson als Second-Line-Center pseudomäßig hatte. Also von daher werden die Fs da sozusagen auch nicht wirklich schlechter, was die Offensive betrifft. Und ja, er ist jemand, wo man sagen muss, das Sample-Size ist nicht so gut. Also die Jahre vorher in Los Angeles hat er nicht so besonders toll gespielt. Die Kings haben ihn ja auch abgegeben, hat ja auch einen Grund, dass sie ihn abgegeben haben. Dementsprechend würde ich sagen, muss man ein bisschen vorsichtig sein, ob er so wirklich die Qualität auch hat. Aber in Colorado muss er nicht eine der vorderen Verteidigerpositionen einnehmen, sondern er wird dann wahrscheinlich zweites Verteidigerpaar spielen. Ich will mal gucken, wo er jetzt hier im Moment einsortiert wird bei den Fs und wie im Moment hier das Depth-Chart aussieht. Da haben sie ihn im dritten Verteidigerpaar. Ist auch okay, wenn man sich das anschaut. Tace Makar im ersten Paar. Makar eher absolut der offensive Verteidiger. Im zweiten Samuel Girard und Josh Manson. Da ist es Girard eher eigentlich derjenige, der das in der Offensive anleiten soll. Wobei Manson die besseren Punktezahlen hat. Aber Girard hat auch weniger gespielt. Und im dritten Verteidigerpaar eben aktuell Jack Johnson, Sean Walker. Das ist dann eben auch eine gute Verteilung, denke ich. Und da haben die Fs eben, ja, sich jemanden geholt für, wie gesagt, fürs zweite oder dritte Verteidigerpaar und hoffen eben drauf, dass er anknüpfen kann an die Leistungen, die er in Philly gezeigt hat. Ein Erstrundpick ist dafür, okay. Auf der anderen Seite ist das eben auch der Salary-Dump, den sie haben mit Ryan Johansson und den mussten sie dafür bezahlen. Es ist nicht der Erstrundpick, den sie jetzt im Sommer haben, also der ist noch im Play, den könnten sie noch für einen anderen Spieler einsetzen. Ist aber schon, ja, nicht billig, Sean Walker, muss ich jetzt sagen. Der Deal ist jetzt nicht pro Colorado oder pro Philly, sondern ich glaube, es ist dann letzten Endes auch ein fairer Preis für das Gesamtpaket. Ja, und dann gab es eben den Trade, den die Fs mit dem Tauschgeschäft Sean Walker gegen Ryan Johansson und die Picks mit dabei vorbereitet hatten. Sie geben Bo Byram ab zu den Buffalo Sabres und holen sich dafür Casey Mittelstädt. Und erstmal zu Bo Byram. Bo Byram habe ich ja selber auch das Vergnügen gehabt, den live zu erleben, auch als Typen, auch in den Media-Sessions. Also war sehr nett, war ein aufgeweckter Spieler, witzig, jemand, der auch einen schönen Spruch mal auf den Lippen hatte. Und er war auch jemand, der bei der Avalanche häufig schon angedeutet hat, was er kann. Und da gehörte zum Beispiel auch der Lauf zu in den Playoffs. Er hatte in den Playoffs 2022, meine ich, den drittbesten Plus-Minus-Wert. Ich glaube, er hatte am Ende die meiste Eiszeit in der Stanley Cup-Serie dann gegen Tampa Bay. Hat da richtig, richtig gut gespielt und hat da eben angedeutet, er kann ein Spieler sein fürs Top-Verteidigerpaar. Das Problem von Bo Byram ist ganz einfach, er war nie durchgängig gesund in seiner Karriere und er hat nie durchgängig die Leistungen zeigen können. Und das ist in dieser Spielzeit auch der Fall. Und auch in dieser Spielzeit fehlt eben immer mal wieder was. Er hat auch richtig gute Partien, er deutet viel an, aber die Konstanz war noch nicht da. Und aus Sicht von Colorado ist er eben entbehrlich, weil sie mit Makar, mit Tace und mit Girard auch drei Spieler haben, die sehr gut die Offensive einleiten können. Und vor allem ist es auch so, der Vertrag von Devon Tace, der ist ja verlängert worden und erhöht worden für den Sommer. Der zieht jetzt ab Sommer. Das heißt, man hätte sowieso spätestens im nächsten Sommer das Problem gehabt. Bo Byram hätte dann auch einen neuen Vertrag gebraucht. Dessen Vertrag läuft noch bis 2025. Man hätte da handeln müssen. Dementsprechend sind die Fs dem jetzt so ein bisschen zuvorgekommen. Und haben gesagt, okay, dann tauschen wir ihn. Und vor allem haben sie gesagt, wir brauchen jemanden, der in der zweiten Reihe Center spielen kann. Und da kommt jetzt Casey Mittelstädt. Und Casey Mittelstädt ist so ein bisschen jemand gewesen, den man lange Zeit auch, glaube ich, so als, ich will nicht sagen ewiges Talent, aber als Talent gesehen hat, der sein Potenzial noch nicht so richtig abgerufen hat. Es war jemand, der hoch gedraftet wurde von den Buffalo Sabres 2017 an Position 8, der aber damals auch körperlich noch nicht so gut war. Ich glaube, es gab diesen einen Running Gag, dass er nicht eine Liegestütze oder nicht einen Push-Up machen konnte beim Rookie Camp oder Rookie Evaluation, was auch immer das dann war. Und mittlerweile hat der sich aber richtig gut entwickelt. Er hatte in der letzten Saison 59 Punkte in 82 Spielen. Auch das vielleicht ein Punkt. Hat 82 Spiele gemacht, also war gesund, eine komplette Spielzeit. 15 Tore letztes Jahr gemacht und in dieser Spielzeit steht er jetzt schon bei 47 Punkten, 14 Toren in 62 Spielen. Also auch da, die Werte sind gut. Plus-Minus-Wert ist auch bei 12, wie gesagt, Plus-Minus. Ich werde es heute ein paar Mal erwähnen, aber nicht drauf versteifen. Aber es ist zumindest ein Indikator dafür, dass er bei einem Team, was Buffalo ja nun ist, was nicht so extrem gut spielt, trotzdem ganz gute Zahlen hat. Ja, und er ist jemand, der auch schnell ist, der eher ein Playmaker ist, der nicht unbedingt der Torjäger ist. Hat man jetzt gesehen, hat noch nicht einmal 20 Tore gemacht. Das traue ich ihm dann in Colorado schon zu. Aber er ist vielleicht auch einfach dafür gedacht, dass er bei den Fs dann auch in seiner Reihe die anderen einsetzt. Und im Moment stehen da jetzt Zach Parise und Jonathan Drouin. Ich sag mal, wenn die Fs gesund sind, steht da Valeri Nichushkin und vielleicht auch Lekkonen. Je nachdem, wie sie es dann aufstellen wollen. Also da sind schon Spieler dabei, denen er dann durchaus auch den Puck zuspielen kann. Und ja, es ist ein Deal, das ist erstmal ein reiner Hockey-Trade, ungewöhnlich, vielleicht auch zur Trade-Deadline. Sowas sieht man manchmal eigentlich eher im Sommer, glaube ich. Aber es ist eben ein Trade für beide mit gewissen Risiken, aber für beide mit richtigem Potenzial. Bei Mittelstädt ist noch zu sagen, dessen Vertrag läuft zwar aus, er ist aber Restricted Free Agent. Das heißt, die Fs haben das Recht, mit ihm dann im nächsten Sommer, jetzt in diesem Sommer, zu verlängern. Und bei Bo Byram hatte ich angedeutet, der hat noch ein Jahr Vertrag über diese Spielzeit hinaus, ist dann aber auch noch Restricted Free Agent. Das heißt, beide Teams haben eine Sicherheit, über die Saison hinaus, ist, glaube ich, übrigens so ähnlich wie damals mit Lehkonen. Da hatten die Fs das auch gemacht, der war auch RFA. Ja, und was man sagen muss, ist eben, Bo Byram, habe ich erwähnt, Potenzial, ein Top-Verteidiger zu werden im ersten Verteidigerpaar. Er ist jemand, der rechts spielen kann. Das ist auch eine Position, die bei den Buffalo Sabres noch so ein bisschen gefehlt hat in der Verteidigung. Wenn man sich bei denen jetzt das Depth Chart anschaut, dann ist das schon, also in der Verteidigung, auch beeindruckend, was sie da zu bieten haben. Da haben wir eben dann, Byram kann beide Seiten spielen, habe ich übrigens jetzt eben. Aber wir haben einfach Rasmus Dahlin, Owen Power, Bo Byram mit dabei. Also das ist schon mal extrem gut, würde ich sagen, bei den Verteidigern. Auch junge Verteidiger, auch viele junge Verteidiger, die auch alterstechnisch zusammenpassen. 21, 23, 22. Also braucht man sich auch keine großen Sorgen machen, dass die jetzt irgendwie komplett auseinanderwachsen. Dementsprechend da auch ein Trade, der macht für die Sabres Sinn. Und wie gesagt, bei Colorado, man hofft einfach auch darauf, dass Casey Mittelstädt diese Position auf der Center-Position in der zweiten Reihe dann stabilisieren kann. Dass er da eben jemand ist, den man dann auch, ich sage jetzt mal, mindestens 4-5 Jahre dort hat auf der Position. Und ja, glaube, das kann für beide Sinn machen. Dann geht's weiter hier mit den Trades. Wir haben Alex Wenberg, der von den Seattle Kraken weggeht. Die bekommen einen Zweitrunden-Pick, einen Conditional Viertrunden-Pick und behalten 50% des Gehaltes. Und Wenberg geht zu den New York Rangers. Und bei den New York Rangers ist er gut aufgehoben, denn die New York Rangers brauchten aufgrund des Ausfalls von Philipp Hedel jemanden für die dritte Center-Position und den haben sie jetzt gefunden. Und Wenberg ist einer, der gibt ihnen, auch wenn er viele, viele Möglichkeiten, der kann vieles machen, der kann Penalty-Killing spielen, der kann ihnen eben da in der dritten Reihe Kombinationen ermöglichen, das die anderen Spieler in die richtige Reihenfolge kommen. Barkley Goodruff spielt dann vierte Reihe. Also ist auch ein Trade, macht auch Sinn für mich, für die New York Rangers. Ja, man kann jetzt sagen, auch die Preise sind okay, vielleicht ein bisschen hoch sogar mit einem Zweit- und Viertrunden-Pick. Dafür ist das Gehalt eben behalten worden von Seattle. Auch da wieder viele dieser Gehaltsdeals sorgen dafür, dass die Teams weiter noch Spielraum haben. Bei den Avs ist es so, sie haben im Prinzip mit den beiden Spielern, die sie rausgegeben haben, mit Brian Johansson und Bo Byram und den beiden, die gekommen sind, da haben sie mehr Salary Cap Space geschaffen als vorher. Ne? Und das Gleiche, nicht das Gleiche, aber auch die New York Rangers haben den Salary Cap Space, den sie noch haben, nicht komplett verbraucht mit Alex Wenberg und dementsprechend ein Zweit- und Viertrunden-Pick ist den New York Rangers egal. Passt gut rein, Alex Wenberg ist ein guter Deal für die New York Rangers und Seattle, wie gesagt, auch in Ordnung. Und da muss man ja auch sagen, sie haben ja auch mit einigen Rookies, will auch da mal einmal schnell aufs Depth-Chart gehen, beziehungsweise mit Prospects dann eben auch die Möglichkeit, diese Center-Position weiter zu besetzen. Also ist jetzt auch nicht so, dass sie jetzt hier die weiße Fahne hissen und sagen, hier, wir wollen jetzt doch nicht die Playoffs erreichen. Das ist schwierig, das wird ihnen wahrscheinlich nicht gelingen, die Playoffs zu erreichen, aber sie hätten theoretisch dann auch noch die Möglichkeit, dass sie da entsprechend andere Spieler noch spielen lassen. Und ja, auf der Center-Position Shane Wright zum Beispiel wäre ja jemand, den könnten sie noch hochziehen und dann ihm eben auch noch weiter Spielzeit geben und da eben dann den Ausfall oder den Abgang von Wenberg besetzen. Also auch das ein Deal macht für beide Seiten Sinn. Dann haben die Vegas Golden Knights den nächsten großen Deal gemacht. Wir haben damit angefangen mit Anthony Mantha und jetzt geht's weiter. Und sie haben sich den Spieler geholt, der zum Schluss als erster auf den Tradeboards stand, nämlich Noah Hanifin. Also Vegas Golden Knights bekommen Noah Hanifin. Beteiligt am Deal sind natürlich die Calgary Flames. Die bekommen Daniil Miromanov. Der hat auch gleich einen neuen Vertrag unterschrieben über 2 Jahre und ich glaube 1,1 irgendwas pro Jahr, will ich mich aber nicht drauf festnageln. Ist ein sehr interessanter Spieler, glaube ich, undrafted, hat diverse Wege hinter sich, KHL gespielt, nordamerikanische Ligen gespielt. Also auch jemand, der ja schon da auch vielleicht mal einen anderen Weg geht, aber deswegen ja nicht unbedingt schlechter sein muss. Right Shot Defenseman ist ja auch jemand, der immer sehr begehrt ist in der NHL. Und dazu bekommen die Calgary Flames einen Erstrundenpick 2025 und einen Conditional Picks 2025. Und zwar einen Erst- und einen Drittrundenpick. Und die Calgary Flames behalten 50% des Gehaltes von Noah Hanifin. Und beteiligt sind auch noch die Philadelphia Flyers. Die bekommen noch einen Viertrundenpick und die behalten einen Viertel des Gehaltes von Noah Hanifin. Und jetzt will ich mal einmal kurz auf diese Conditions mit drauf schauen, denn die waren in dem Fall extrem interessant. Und zwar der First-Round-Pick ist erstmal der 2025er, sollten aber die Vegas Golden Knights ihren 2024er Draft-Pick nicht nutzen und nicht in einem anderen separaten Tauschgeschäft abgeben, dann bekommen die Calgary Flames den 2024er Erstrunden-Pick. Der ist allerdings Top 10 protected. Und wenn diese Top 10 Condition zieht, dann bekommen sie den 2026er Pick. Also auch schon ein bisschen Kopfschmerzen, wenn man sich die Bedingungen durchliest. Und dieser Drittrunden-Pick, der ist conditional. Falls die Vegas Golden Knights eine Playoff-Runde gewinnen sollten, wird es ein Zweitrunden-Pick. So, ja, okay. Also, letzten Endes, die Vegas Golden Knights holen sich Noah Hanifin für einen Erstrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick und einen Fünftrunden-Pick. Stand jetzt. Das ist ein guter Deal für die Vegas Golden Knights, weil sie mit Noah Hanifin jemanden bekommen, der komplett auch wieder zu dem passt, was sie jetzt schon haben. Die Verteidigung der Vegas Golden Knights wurde so gelobt in den letzten Playoffs. Dadurch sind sie Stanley Cup Champion geworden. Die sind alle groß, die sind alle sehr wuchtig. Da kommst du kaum vorbei. Einmal direkt, wenn du reinkommst in die Zone der Vegas Golden Knights. Die sind vorm Tor extrem gut. Die haben richtig aufgeräumt. Da war dunkelblau, da war wenig zu holen vorm Tor der Vegas Golden Knights in den Playoffs letztes Jahr. Und Noah Hanifin ist 1,91, 98 Kilo, ein großer Spieler, ein schwerer Spieler, ein Spieler, wenn man sich auch die ganzen Scouting-Reports anguckt und auch sein Spiel, er ist jetzt nicht jemand, wo man sagt, er hat jetzt den härtesten Schuss, er ist der schnellste, er ist der beste Skater. Nein, er ist in wahrscheinlich keiner Kategorie irgendwo in den Top 5, vielleicht auch nicht in den Top 10 der NHL, aber er ist wahrscheinlich in sehr vielen Kategorien, wenn nicht in allen für Verteidiger, irgendwo in den Top 15, Top 20 vielleicht. Also ein sehr, sehr solider, sehr, sehr zuverlässiger Spieler, der alles spielen kann, alle Spielsituationen, Unterzahl, Überzahl, bei 5 gegen 5. Er ist jemand, der auch gut das Spiel von hinten raus einleiten kann. Also ein richtig guter Pickup und die Vegas Golden Knights sind einfach dermaßen kaltblütig. Die nutzen jede Chance, sich irgendwie zu verbessern. In dem Fall eben, hatte ich vorhin erwähnt, das Gehalt von Mark Stone und auch da wieder diese ganzen Conditions. Ich habe sowas, meiner Meinung nach gab es sowas noch nicht, dass ein Trade gemacht wird am Mittwoch und da wird gesagt, passt mal auf, Freunde, ihr kriegt jetzt erstmal den 2025er Erstrundenpick und wenn am Freitagabend um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit, werden die nicht gesagt haben, also um 3 Uhr Eastern Time in Nordamerika, wenn da der 2024er Erstrundenpick nicht weg ist, dann bekommt ihr den, allerdings nur, wenn der nicht in den Top 10 landet, was aber heißen würde, die Vegas Golden Knights verpassen jetzt irgendwie noch die Playoffs. Wird mit Noah Hanifin schwierig werden. Und dementsprechend, ja, auch das ein richtig guter Deal für die Vegas Golden Knights. Wieder verbessert. Toller Trade aus Sicht von Vegas und ja, aus Sicht von Calgary. Ein bisschen enttäuschend. Ein Erstrundenpick, ein Drittrundenpick und ja, einen Spieler, den sie vielleicht jetzt auch sogar direkt einsetzen. Daniil Miromanov, aber ich glaube, auch da hat man sich mehr erhofft. Also ich glaube, die Calgary Flames hatten drauf gehofft, dass sie an der Stelle eben einfach ein bisschen mehr Gegenwert bekommen. Noah Hanifin ist der beste Verteidiger, also machen wir uns nichts vor. Das war der beste Verteidiger, der auf dem Markt war. Dementsprechend hätten sie, glaube ich, da gerne schon mehr gehabt, aber es ist, wie es ist und ich glaube, insgesamt haben sie das versucht, was möglich war. Sie haben ja auch vorher lange verhandelt mit Hanifin. Sie haben ihm ein Angebot gemacht über, ich glaube, die Gesamtdauer oder die Maximaldauer von 8 Jahren, über 7,5 Millionen war angeblich das, was sie ihm geboten haben. Er wollte den Deal am Ende nicht unterschreiben und dann haben sie gesagt, okay, dann nehmen wir eben dann entsprechend das beste Angebot und wenn das beste Angebot war, was die Vegas Golden Knights dort abgegeben haben, ja, dann ist es eben so und Conroy hatte da kaum eine Möglichkeit, was anderes zu machen. So, ich gehe mal wieder zurück auf mein Tradeboard. Was gibt es denn noch an Deals? Und die triggern ja jetzt fast live rein. So, genau, dann kommen die, die gerade abgeschlossen wurden, nämlich heute am Donnerstag. Da haben wir zum einen die Toronto Maple Leafs, die nochmal aktiv geworden sind. Da hatten wir Ilya Ljubuschkin, der vor ein paar Tagen nach Toronto gegangen ist, sich dann auch prompt verletzt hat. Also waren sie wieder auf der Suche, waren wahrscheinlich vorher noch auf der Suche, aber trotzdem hat das dann den Druck so ein bisschen erhöht, sich auch da wieder noch einen Verteidiger zu holen. Den holen sie sich von den Washington Capitals. Joel Edmondson ist derjenige, der kommt zu den Toronto Maple Leafs. Dafür geben sie einen Drittrunden- und einen Fünftrunden-Pick ab und die Capitals behalten dafür 50% des Gehaltes von Edmondson. Ich glaube, da bleibt dann immer noch ein bisschen Spielraum für Toronto. Ja, Edmondson wird durchwachsen, kritisch beurteilt, wenn man sich da auch die Scouting-Reports anschaut. Also ist jemand, der vor ein paar Jahren noch richtig gut war, der aber mittlerweile eben auch einen Schritt verloren hat, der vor allem jemand ist, der relativ viele Probleme hat, selber aus der eigenen Zone rauszukommen kontrolliert und auch Pässe nach vorne zu geben. Und der aber auch Probleme hat, die blaue Linie selbst zu verteidigen. Und da muss man jetzt sagen, das sind ja genau die beiden Baustellen, die Maple Leafs auch in den Playoffs zum Beispiel letztes Jahr hatten. Also speziell auch dieses Rausspielen hinten raus, wo man dann eben schon sagen muss, naja, also da wäre es vielleicht besser, einen Spieler zu haben, der dann da auch in der Lage ist, einfach das Spiel schneller einzuleiten, der Toronto Maple Leafs. Sie haben ja extrem gute Stürmer vorne, aber die müssen natürlich auch irgendwie den Puck bekommen. Und wenn du dann immer wieder auch da hängen bleibst und dann auch nicht in der Lage bist, kontrolliert rauszukommen und kontrolliert die Pässe nach vorne zu spielen, dann weiß ich halt nicht, ob da Joel Edmondson derjenige ist, der ihnen da so weiterhilft. Was man aber auch sagen muss, er füllt durchaus eine Lücke, die sie in der Verteidigung haben, denn er ist vergleichsweise groß. Verglichen vor allem auch mit den Spielern, die die Toronto Maple Leafs im Moment in der Abwehr haben, wenn wir einmal hier meine Übersicht öffnen. Also er ist auf jeden Fall schon mal direkt der größte und auch schwerste Spieler, den sie in der Verteidigung haben und ist jetzt mit 1,96, 102 Kilo auch schon eine ziemliche Kante, kann da natürlich auch abräumen. Er hat auch Erfahrung, muss man eben auch sagen. Er hat Erfahrung, weil er mit den Montreal Canadiens einen tiefen Playoff-Run hatte vor ein paar Jahren, weil er 2019 mit den St. Louis Blues den Stanley Cup gewonnen hat. Also auch durchaus jemand, der weiß, wie man tief in den Playoffs spielen kann. Wenn ich mir jetzt angucke, hier seine ersten 6 Jahre, da hat er 75 Playoff-Spiele gehabt. Nur danach hat er eben auch nicht mehr gespielt in den Playoffs, mit Montreal 2 Jahre nicht, jetzt aus Washington weg. Ja, also muss man abwarten. Ist ein Depth-Pickup, würde ich sagen. Für den Fall von Verletzungen sicherlich gut. Auch um nochmal wieder, wie gesagt, eine physischere Komponente vielleicht reinzubringen bei den Maple Leafs. Aber insgesamt, also auch da ist so, wenn ich jetzt so die ersten Berichte dazu gesehen habe, also da war zum Beispiel die Rede davon, wenn er Simon Benoit ersetzt, dann ist es okay. Dann ist er jemand, wo man sagen kann, das passt, wenn er Timothy Liljegren ersetzt, dann zerstören sie sich damit wieder so ein bisschen Spielaufbau von hinten. Also ja, ich will jetzt den Deal nicht komplett kritisieren, finde 2 Picks da dann irgendwie, 2. Runden-Pick auch ein bisschen hoch. Ich meine, die Leafs hatten jetzt auch nicht so viel an Draft-Picks, also ja, oder was war es, ein 2. Runden-Pick? Jetzt will ich hier nichts Falsches sagen, es sind so viele, ein 3. Runden-Pick und 5. Runden-Pick. Ja, dann ist es, ich sage jetzt mal, es ist in Ordnung. Und die Capitals haben auch da wieder, glaube ich, ein ganz gutes Management, wo sie sagen, wir sind uns im Klaren darüber, dass wir die Playoffs wahrscheinlich nicht erreichen werden. Deswegen versuchen wir auch wieder dieses Retool on the fly, um weiter so ein bisschen konkurrenzfähig zu bleiben. Ja, ist ein Balanceakt, aber ich glaube, im Moment gelingt er ihnen ganz gut. So, dann, was haben wir denn dann? Das ist ein Minor League Deal, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Die Oilers hatten ja noch ein bisschen Salary Cap Space, weil bei Henrik und Carrick was übergeblieben ist. Und den nutzen sie und holen sich Troy Stecker. Und sie holen sich Troy Stecker, der auch im letzten Jahr zur Trade Deadline das Team gewechselt hat. Damals ist er nach Calgary gegangen, die haben keine Playoffs gespielt. Jetzt geht er von Arizona nach Edmonton. Provinz bleibt die gleiche, aber ein etwas anderes Team. Einmal kurz auf den Gegenwert. Was geben sie denn ab? Ja, gut, ein 7. Runden-Pick. Okay, ein 4. Runden-Pick und bekommen einen 7. Runden-Pick. Okay, ein 4. Runden-Pick, ja. Gehalt wird jetzt nicht von Arizona behalten, aber da muss ich eben auch sagen, der Deal ist in Ordnung. Du hast ja einfach nochmal jemanden geholt für die Verteidigung, jemand, der ein Veteran ist, wo du weißt, falls mir einer ausfällt, falls jemand verletzt ist, ist das jemand, der sich zurechtfindet, der nicht überrascht ist. 21 Spiele Playoff-Erfahrung ist nicht extrem viel, aber er hat sie, hat auch längere Spielzeit. Also wenn man jetzt bei den Oilers auch einfach mal reinschaut, wenn man jetzt da zum Beispiel, ich glaube, Roberg wäre, glaube ich, derjenige, der dann da als 7. Verteidiger mit agiert. Wo haben wir ihn denn jetzt? Sehe ich jetzt hier gar nicht im Dev-Chart. Aber ja, ich glaube einfach, dass Troy Stecker da ihnen nochmal jemanden gibt, der eben entsprechend ein NHL-Veteran ist und nicht viel falsch machen wird. Und das passt. Also da würde ich jetzt an dem Trade nichts kritisieren. Da ist Broberg, Entschuldigung. Da unten so. Wenn sie den hochziehen, der hat halt, ja, hat zwar auch 10 Playoff-Spiele, hat aber noch keinen einzigen Punkt da gesammelt, ist jetzt auch nicht seine Hauptaufgabe, aber die Erfahrung insgesamt ist, glaube ich, bei einem Troy Stecker wesentlich größer und ja, dann kannst du bei einer Verletzung reagieren und hast jemanden, der dann auch da solide arbeiten wird. Also das ist ein guter Trade für Edmonton, eben nicht mehr und nicht weniger. So, dann geht's weiter. Der hier aktuellste Trade, das ist der zwischen der Colorado Avalanche, die hatten ja auch noch ein bisschen Kohle, und den Minnesota Wild. Die Avs bekommen Brandon Duhaime und die Minnesota Wild bekommen einen Drittrundenpick 2026. Sagt uns also auch weiterhin, dieser Erstrundenpick, der Avs 2024, ist immer noch in Play. Den hätten sie immer noch, falls da noch irgendetwas möglich ist. Ja, was kann man zu Brandon Duhaime sagen? Ist ein sehr schneller, oder ist ein schneller Spieler, passt zu den Avs. Ist jemand, der Penalty Killing spielen kann, der ihnen da auch für die dritte, vierte Reihe wieder eine Kombinationsmöglichkeit gibt. Und ja, ich schaue jetzt mal, was hat er im Moment als Statistik? Ja, 8 Punkte in 62 Spielen. Na gut, dafür ist er halt nicht da. Ist ein großer Spieler, physisch. Ja, ist in Ordnung. Oder ein größerer Spieler. Ist kein extrem großer Spieler, ein größerer Spieler. Und ja, also wirklich gut. Übrigens, Fun Fact. Größte Spieler der Avs, größte Stürmer der Avs ist übrigens Mikko Rantanen. Aber wenn man manchmal sieht, wie der mit dem Schläger umgeht, ist das auch schon erstaunlich, dass der größte Spieler so ein Finesse-Spieler ist. Ja, aber auch das ein Deal, der Sinn macht und eben den Erstrunden-Pick noch weiter bei den Avalanche lässt. Und ja, das ist ja soweit dann auch in Ordnung. So, dann, bevor ich gleich mal bei Twitter den Feed aktualisiere, will ich noch auf ein paar Verträge eingehen, die abgeschlossen wurden, denn auch das ist passiert. Jonathan Quick habe ich übrigens, glaube ich, nichts zugesagt. Der verlängert nochmal um ein Jahr in New York. Passt wie Matt Rampy-Zitat vielleicht, die Faust aufs Auge, hahaha. Jonathan Quick, also bei den Rangers ein Jahr weiter. Der war wohl Rangers-Fan früher, hat sich richtig gefreut, dass er da spielen konnte, und auch da muss ich sagen, habe ich mich, glaube ich, ein bisschen getäuscht. Der ist wieder sehr gut geworden, hat ihn so manchen Punkt gerettet, als Shesterkin nicht so gut war in der Phase. Ja, bekommt jetzt eben dann nochmal ein Jahr Weitervertrag. Ja, das ist in Ordnung. Thomas Novak unterschreibt für 3 weitere Jahre bei den Nashville Predators, 3,5 Millionen pro Jahr. Deal ist okay. Brauchen wir nicht groß drüber reden. Zach Bogosian ist auch jemand, der gehandelt wurde, ist vom Markt runter, 2 Jahre verlängert, Veteran bei den Minnesota Wild. Die müssen auch ein paar Spieler behalten, dürfen nicht alles abgeben. Auch das ist in Ordnung. Capitals machen einen 5-Jahres-Vertrag über 23 Millionen, 4,6 pro Jahr mit Rasmus Sandin. Der kam zur letzten Trade Deadline aus Toronto, haben sie sich ein Jahr angeschaut, passt rein, und ja, 4,6 Millionen, weiß ich nicht, ob das ein Stück weit zu viel ist, aber eigentlich denke ich, als Verteidiger, der jetzt vielleicht eher so auf Position 2, 3, 4 einzuordnen ist, okay, kann man nicht megamäßig viel zu sagen. Nick Seeler, der war auch jemand, der drauf stand auf manchem Tradeboard, der ist jetzt weiter in Philly, er hat für 4 Jahre unterschrieben, 10,8 Millionen, macht 2,7 Millionen pro Jahr. Flexibel einsetzbar, links wie rechts, hinten in der Verteidigung. Deal ist okay. Daniil Miromanov, habe ich drüber geredet bei den Flames. 1,25 Millionen für 2 Jahre. Da bin ich echt gespannt, wie der spielt. Also was der so für einen Eindruck hinterlässt. Sehr ungewöhnlicher Weg in die NHL. Ja, freue ich mich drauf, da zu sehen, wie der sich entwickelt. Oskar Sundqvist hat verlängert. Okay, das, was an mir vorbeigegangen war, aber heute. 2 Jahre bei den St. Louis Blues. 1,5 Millionen. Ja, kann man nicht so viel falsch machen, finde ich. Und dann Gustav Forsling. Der hat einen neuen Vertrag unterschrieben bei den Florida Panthers. 8 Jahre, huiuiui. Und 46 Millionen. Cap-Hit von 5,75 Millionen. Ja, auch der hat einen ungewöhnlichen Weg. Wurde, glaube ich, von Carolina damals auf die Waiverlist gesetzt. Dann von den Panthers geholt. Also sie wissen, was sie an ihm haben. Ist ja jetzt schon ein paar Jahre bei den Florida Panthers, spielt im ersten Verteidigerpaar, hat jetzt die Saison auch offensiv gut gespielt, richtig. 9 Tore, 31 Punkte. Das Einzige, gut, die Länge von 8 Jahren, okay, unter 6 Millionen ist auch in Ordnung. Ja, aber er hat jetzt auch die, also nicht nur dieses Jahr, sondern hat die letzten Jahre auch immer mal 10 plus Tore gemacht. Also die Entwicklung ist wirklich gut. Er hat letztes Jahr auch in den Playoffs vielleicht war es ihnen ein Stück weit zu wenig Offensive, aber jemand, der auch viel Erfahrung jetzt hat mittlerweile, ist groß geworden bei den Panthers und ja, also ist in Ordnung. Hat bei den Blackhawks, war er bei den Blackhawks auf dem Waiver Draft? Ist jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall, doch, er war bei den Carolina Hurricanes da. Doch, war richtig. Also er war bei den Blackhawks, hat dann in Carolina einen Vertrag unterschrieben und da wurde er gepickt im Waiver Draft. Okay, so war die Reihenfolge. Hat aber nie für Carolina ein NHL-Spiel absolviert. Ja, Forsling, die 8 Jahre, die würden mir am Ende so ein bisschen Sorgen machen, aber was soll's. Ich glaube, er hat am Anfang eine No-Move-Clause und am Ende sind es dann, glaube ich, 16 Teams, die er nennen kann für die letzten beiden Jahre. Auch das macht Sinn aus Sicht der Florida Panthers, eben dann auch ein guter Vertrag. So, dann will ich mal meinen Twitter-Feed aktualisieren. Was gibt es denn zu vermelden von der Trade-Front, von den üblichen Experten? Oha! Heidewitzka, die Fs sind aber dabei, ziemlich viel zu machen. Okay, die Fs haben schon wieder einen Trade gemacht. Aber ich will mal kurz runterscrollen und genau, da ist der Duhaime-Deal. Freddie Anderson wurde aktiviert. Okay, nett, dass der jetzt wieder gesund ist und spielen kann. Und die Fs bekommen Jakob Trenin und geben dafür Jakob Trenin und Graham Swart und geben dafür ab Jeremy Hensel und einen 2025er Drittrunden-Pick. Auch da muss man sagen, dass die Fs da wieder was machen für die Tiefe. Und da will ich jetzt mal einmal schauen. Jakob Trenin, den habe ich in einem meiner Fantasy-Teams, aber dass er mir ansonsten irgendwie megamäßig aufgefallen ist, würde ich jetzt erstmal so nicht sagen. Ist sicherlich auch ein solider Spieler. So, jetzt schauen wir mal einmal rein in die Statistiken. Wird er überhaupt noch, wo wird er jetzt aufgeführt? Das ist ja auch wieder, jetzt kann ich mal gucken, bei welchem Team er gerade landet, um die Statistiken dort zu sehen. So, er ist jetzt nämlich schon bei den Fs aufgeführt. So, Gehalt bleibt so, 1,7 Millionen. Und ja, kann auch Center spielen, Flügelstürmer. Müsste ich mir jetzt mal die Statistiken, aber 10 Tore jetzt dieses Jahr schon gemacht. Letzten beiden Jahre auch zweistellig gescored. Also das ist ja auch nochmal ein Punkt. Ja, also warum nicht, ne? Und Colorado braucht Depth Scoring. Auch das ist jetzt wieder eher so ein bisschen, um dann eben auch entsprechend da in den unteren Reihen kombinieren zu können, ist ja immer so ein Punkt, wo du dann versuchst, das Letzte rauszuquetschen aus deinen Spielern in der dritten und vierten Reihe. Vorne weißt du, was du bekommst, aber wenn du hinten nicht irgendwann mal auch die Tore in den Playoffs kriegst, dann fehlen dir eben da entsprechend dann die Treffer und du kommst am Ende doch nicht weiter. Also das schon, ja, macht schon Sinn. Interessant, dass die Predators jemanden abgeben, aber sie haben sich auch gleich direkt wieder jemanden geholt, nämlich Anthony Beauvillier von den Chicago Blackhawks, auch der Deal steht hier mit drauf. Beauvillier war ja vorher in Vancouver und wurde dann nach Chicago abgegeben. Hat in Vancouver wenig gespielt, in Chicago, ja, also wer in Chicago gut spielt, ist Connor Bedard und ansonsten keiner. Und ja, der Vertrag ist relativ hoch von Beauvillier, finde ich, mit 4,15 Millionen. Und da bleibt auch nichts bei den Chicago Blackhawks, wenn ich das richtig sehe. Die bekommen einfach nur ein, was heißt nur, aber die bekommen einen 5-Runden-Pick. Ja, weiß ich nicht, ob ich den Deal aus Sicht von Nashville dann so besonders toll finde. Beauvillier ist halt jemand, der ja auch schon zweistellig Tore gemacht hat, beziehungsweise in den letzten Jahren immer hatte. Letztes Jahr addiert waren das 18 Treffer, aber ja, dieses Jahr sind es jetzt bisher 4 Tore, aber gut, die Situation in Vancouver war nicht besonders toll. Wie gesagt, in Chicago spielt kaum jemand gut. Also von daher, ja, der hat Playoff-Erfahrung, hat 49 NHL-Playoff-Spiele. Die Predators wollen ja in die Playoffs, sind, glaube ich, im Moment auf dem zweiten Wildcard-Platz. Von daher auch okay der Deal, aber auch nichts absolut mega Besonderes. Ja, ansonsten, was ist noch offen? Jake Günzler ist noch auf dem Markt. Da weiß ich nicht, wer da zuschlägt. Ich glaube, die Vegas Golden Knights, die Carolina Hurricanes und waren es die Rangers oder die Canucks? Ich glaube, die Canucks sind diejenigen, die gerade heiß gehandelt werden und die gerade da eben die Teams sind, die dann wahrscheinlich sich die Dienste dort sichern. Dann ist Pavel Buchnevich noch zu haben, der immer wieder gehandelt wird von den St. Louis Blues. Der hat allerdings auch noch ein Jahr Vertrag, also da müsste man, glaube ich, ein bisschen mehr bezahlen. Duclair, Barabanov, die Sharks-Spieler wären, glaube ich, noch auf dem Markt. Das sind so die Akteure, die aktuell noch offen sind. Natürlich Matt Dumba und so weiter und so fort. Es gibt noch ein paar Spieler, die sicherlich auch dann das Team wechseln werden, aber die meisten, wie gesagt, der großen Jungs sind weg. Ja, und am Ende dann noch eine kleine Ergänzung. Das NHL Department of Player Safety hat Martin Pospisil für 3 Spiele gesperrt. Da hatte ich ja in der letzten Folge mal nicht drüber geredet. Und kann man jetzt sich seine eigene Meinung bilden, ob jetzt dieser Check dann 3 Spiele wert ist und das, was Morgan Rielly gemacht hat, ist 5 Spiele wert. Ich lasse es jetzt mal offen. Ja, und ansonsten gibt es ja von mir die Idee, bevor mir die Stimme weg ist, morgen zur Trade Deadline einen kleinen, aber feinen Stream zu machen. Ich werde mal schauen. Da werde ich den Link dann bei X sicherlich posten. Vielleicht auch bei entsprechend bei Instagram oder ihr sucht einfach bei YouTube nach Sport Passion. Da gibt es auch mittlerweile einen YouTube-Channel. Steht noch nicht so viel drauf, aber. Ja, ich werde versuchen, das Ganze morgen zu machen und durchzuführen und dann wollen wir mal schauen, wie das Ganze funktioniert, wie viele von euch da Bock haben und würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut. Aktuell war der Plan, 20 Uhr live zu gehen, vielleicht wird es auch erst 2015, 2030, da muss ich nochmal schauen, aber auf jeden Fall vor der Trade-Deadline-Frist und dann geht es nochmal durch die Deals, die dann morgen noch stattfinden und vielleicht nochmal so ein Gesamtfazit, wer Gewinner, wer Verlierer ist. Habt ihr heute ja schon viel, glaube ich, raushören können aus meinen Analysen und Bewertungen. Und dann geht es natürlich auch darum, wenn ihr da seid und wenn ihr Bock habt, dann sehr, sehr gerne Fragen im Chat. Dann kann man da vielleicht auch interaktiver sich unterhalten. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.